Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Ideen, Umsetzung, Geschwindigkeit, Offenheit und so weiter sprechen, weil ich immer wieder feststelle, dass es Menschen da draußen gibt, die sich Gedanken darüber machen, aus irgendetwas Geld zu machen. Die haben beispielsweise grundsätzlich eine Geschäftsidee entwickelt oder ein Problem identifiziert, was sie profitabel denken, lösen zu können oder so weiter. Und dann fangen sie an, da so auf sich allein gestellt, sich Gedanken zu machen, bauen vielleicht auch, wenn es ein Produkt ist, oder so ein Prototypen, fangen an, jede Menge Sachen zu entwickeln, zu recherchieren und so weiter und verschenken damit die Chance, möglichst früh Feedback vom Markt einzusammeln, um einfach eine Entscheidung treffen zu können, ob es überhaupt sinnvoll ist, in dieser Sache mehr Zeit zu investieren. Weil tatsächlich ist es ja so, dass alles das, was dir durch den Kopf geht, geht ja wahrscheinlich zeitgleich irgendjemand anders auf diesem Planeten auch durch den Kopf. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass immer dann, wenn du denkst, wow, das müsste man mal machen, jemand anders diesen Gedanken nicht nur schon hatte, sondern vielleicht auch schon die ersten Umsetzungsschritte hinter sich hat, dann gibt es dazu entweder schon irgendwo einen, der einen gewissen Vorsprung hat, oder aber es gibt Erfahrungswerte, warum es keinen Sinn macht, diese Sachen weiterzuentwickeln. Und von daher glaube ich, es macht immer wieder Sinn, sich frühzeitig mit anderen Leuten auszutauschen, weil man einfach nicht alles wissen kann. Wenn man nach Amerika schaut, ist das ja auch tatsächlich so, dass in Silicon Valley eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Leute, die da beruflich tätig sind, irgendwas entwickeln, was nachher dann irgendwie durch die Decke geht. Da wird man ja tatsächlich auch Geld machen, wenn man vielleicht gar nicht profitabel wird, weil einfach diese Startups und so weiter, wenn sie es gut machen, da auch einiges an finanzieller Unterstützung kriegen, weil ja niemand weiß, was wird das nächste Facebook, was wird das nächste Tesla-Ding, was weiß ich, was da alles für Unternehmen entstanden sind. Aber tatsächlich ist ja so, da ist ja viel Investoren-Money verfügbar und da kann man natürlich auch drankommen, wenn man einen guten Pitch macht. Es gibt ja genug auch Infrastruktur da, um regelmäßig mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Und Tatsache ist aber auch, dass da eben ganz offen über Ideen gesprochen wird. Ich habe mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt und tatsächlich da auch anfangs eine eigene Überraschung festgestellt. Ich hätte auch erwartet, dass der ein oder andere Entwickler vielleicht in einem kleineren, abgeschotteten Team sich ein paar Gedanken dazu macht. Boah, Mensch, wie kriegen wir das nach vorne? Wie kriegen wir das vielleicht auch im Prinzip marktreif und wie kriegen wir das dann heftig gelauncht, sodass wir da auch einen gewissen Vorsprung haben, der uns dauerhaft erhalten bleibt. Aber tatsächlich ist in Silicon Valley eine andere Philosophie festzustellen. Und zwar sagen die, eine Idee hilft dir gar nichts. Erst eine erfolgreiche Umsetzung bringt dich irgendwie geschäftlich nach vorne. Und um diese geschäftliche Perspektive einfach im Vorfeld ideal, ich sag mal, zu organisieren und nach bestem Wissen und Gewissen richtig in den richtigen Markt vorzustoßen, macht es eben Sinn, dass man nicht nur seinen eigenen Kopf dazu benutzt, um zu überlegen, wie sollte man vorgehen, sondern vielleicht auch auf die anderen schlauen Leute zurückgreift, die vielleicht auch gar nicht das Gleiche vorhaben, aber allgemein verstehen, wie man Sachen positionieren muss, wie man Sachen vermarkten muss, wie sich Märkte grundsätzlich entwickeln, wie sich Kaufverhalten aktuell, ja, ich sag mal, auch entwickelt, weil gerade durch externe Umstände wie gestiegene Zinsen und dann vielleicht auch zurückhaltende Investitionen bei größeren Investoren oder auch grundsätzlich größeren Kunden, dann hat das ja alles Konsequenzen. Und daraus ergibt sich ja, dass man darauf reagieren muss. Und ich glaube, es ist einfach letztlich so, wenn du beispielsweise ein Erdbeben voraussagen willst, dann reicht es ja auch nicht, eine einzige Sonde irgendwo in so einen Ozean reinzuhängen und wenn die dann heftig wackelt, davon auszugehen, oh, da ist eine heftige Welle, sondern die spannen ja ein ganzes Netz von Sensoren, die alle untereinander connected sind, sodass sie dann einfach auch Trends erkennen können und sehen, da bahnt sich was an. Und so würde ich es hier auch übertragen, das Bild hilft dir vielleicht, dass du einfach nicht nur mit deinem eigenen Kopf den Markt analysierst, sondern einfach mehrere Leute nutzt, die auch mal ihre Gedanken äußern. Du kannst sie ja nachher immer noch verwerfen, aber gerade dann, wenn mehrere Leute aus verschiedenen Ecken ähnliche Hinweise geben, glaube ich, ist es schon wert, das Ganze nochmal eine zweite Runde durch deinen Kopf gehen zu lassen, bevor du es verwirfst, um einfach auch nichts zu übersehen. Weil es ist ja auch nicht jeder ahnungslos, der dir Tipps gibt, es ist auch nicht jeder böswillig, der dir Tipps gibt. Manche Leute wollen dir tatsächlich sogar helfen, auch wenn du gar nicht erst verstehst, warum das der Fall ist. Aber sich allem zu verschließen, ist halt dumm. Und gleichzeitig natürlich immer erst alle anderen um Erlaubnis zu fragen, ist auch dumm, weil gerade in so einem selbstständigen oder unternehmerischen Kontext musst du ja auch manchmal einfach Entscheidungen treffen. Tatsächlich ist es ja sogar so, dass du ja tatsächlich mit zunehmender Karriere und zunehmendem Erfolg tatsächlich immer mehr Entscheidungen treffen musst, lange bevor alle für eine gute Entscheidung verfügbaren und notwendigen Informationen verfügbar sind. Das heißt also tatsächlich ist es ja so, dass auch zum Beispiel Vorstände von großen Korporationen und so, also Corporations, im Endeffekt ja Entscheidungen treffen, ohne dass sie genau absehen können, was hinten raus passiert. Die gehen nach Kausalitäten, die gehen nach Plausibilitäten, die gehen vielleicht auch basierend auf verschiedenen Empfehlungen und externen Beratern und so weiter. Aber irgendeiner muss dann mal eine Entscheidung treffen. Und Monate später würden viele dann natürlich sagen, hätte ich heute nochmal die Chance zu entscheiden, würde ich es anders machen. Aber damals habe ich gedacht, angesichts dessen, was mir zur Verfügung steht, das war der beste Weg. Und von daher ist es halt immer so, du weißt nie ganz genau, was passiert. Trotzdem ist es aus meiner Sicht sinnvoll, sich mal auszutauschen. Jetzt überlegen wir einfach mal ein bisschen pragmatischer. Es ist ja auch so, erstens hat nicht jeder dieselben Ziele im Leben, zweitens hat nicht jeder die gleiche Umsetzungsenergie, drittens hat nicht jeder exakt den gleichen Markt. Selbst wenn du mit jemand anders sprichst, der im gleichen Markt unterwegs ist, ist der ja nicht zwingend regional mit dir im gleichen Kundenumfeld tätig, sodass selbst wenn zwei Unternehmer, die jetzt exakt das Gleiche machen, sich in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise austauschen, der eine sitzt in Hamburg, der andere sitzt in München, können ja beide hervorragend von so einem Austausch profitieren, wenn sie ein lokales Geschäft betreiben, ohne sich mit der anderen Seite in die Quere zu kommen. Und von daher glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man das Ganze mal aus mehreren Gesichtspunkten sieht. Es ist sicherlich auch so, dass man nicht immer mit allen Leuten über alles sprechen sollte. Da kann ich dir gleich nochmal ein paar Beispiele zu nennen. Aber hier geht es mir auch ein bisschen darum, dir klarzumachen, dass wir alle jeden Tag tolle Ideen haben. Jeder von uns wacht jeden Tag auf, hat neue Ideen, läuft durch den Tag, sieht irgendwas, hat eine neue Idee. Das könnte ich mal machen, das müsste man mal verändern, hier könnte man mal was investieren und, und. Und am Ende des Tages ist es aber so, dass vielfach eben aus dieser Idee heraus nichts resultiert. Die Action hintendran fehlt dann einfach und deshalb haben auch die größten Denker mit den größten Ideen nicht unbedingt den automatisch größten Erfolg, weil meistens einfach die Umsetzung ausbleibt. Ich gebe dir ein paar Stories mit, einfach nur, weil ich denke, das könnte ganz unterhaltsam sein, ob du da jetzt wirklich businessmäßig was draus ableiten kannst, außer dass Ideen alleine nichts bringen, weiß ich nicht, aber ich teile mal so ein paar Stories mit dir. Schau mal, ich habe ja mit 18 eine Computerfirma gegründet, aber lange bevor ich diese Computerfirma hatte, hatte ich schon andere Geschäftsideen. Da war es zum Beispiel so, ich hatte als Kind sehr viel Spaß daran, hier bei mir in Leverkusen Richtung Bergisches Land mit dem Fahrrad zu fahren. Jeden Samstag oder Sonntag, je nachdem, wo es bei mir reinpasste, machte ich eine Fahrradtour. Da bin ich immer so ganz alleine hier durchs Bergische Land gefahren, immer so zwischen 50 und 60 Kilometern. Ich muss dir sagen, 60 Kilometer im Bergischen Land mit so einem Standardstraßenrad, was dir ja deine Eltern dann im Normalfall als Schüler kaufen, mit dem du da eigentlich nur zur Schule fahren sollst, das ist schon eine gewisse Herausforderung, weil du hast immer das Gefühl, kaum bin ich berghoch gefahren, geht es wieder runter und dann wirst du auch direkt wieder bestraft, weil auf der anderen Seite geht es dann auch wieder echt heftig lange berghoch und natürlich kostet das extrem viel Kondition. Du hast nicht das Geld, um dir unterwegs permanent Essen und Getränke zu kaufen. Du nimmst also eventuell irgendwas mit, das ist dann aber auch leer. Du hast vielleicht auch anfangs noch nicht so einen wirklichen Überblick, wo du überhaupt langfahren musst. Ich bin immer ohne Karte gefahren, ich habe einen ziemlich guten geografischen Orientierungssinn. Wenn ich einmal in der Gegend war, kann ich mir das ganz gut merken und hinterher dann auch verknüpfen, sodass ich denke, ach, hier warst du schon mal, musst du links oder rechts. Deshalb komme ich da ganz gut zurecht und habe mich auch eigentlich nie verfahren. Aber gleichzeitig bin ich eben auch sehr experimentierfreudig und fahre immer gerne auch in neue Richtungen. Wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel auch jetzt heutzutage noch essen fahre und das Restaurant ist ein bisschen weiter weg, dann kriege ich manchmal beim Losfahren schon das Signal, dass sie sagt, können wir auf dem Hinweg den kürzeren Weg nehmen, weil die mich einfach lang genug kennt und weiß, ich kann nicht hin und zurück den gleichen Weg fahren. Ich werde wahrscheinlich am Rückweg dann was anderes machen und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass der Rückweg ein bisschen länger ist. Ich sehe aber immer auch mal gerne was anderes, wenn ich Auto fahre und wenn sie großen Hunger hat, will sie wenigstens auf dem Hinweg, dass ich den kürzeren Weg fahre. Beim Fahrradfahren habe ich es früher ganz genauso gemacht. Ich habe mich immer wieder neu entschieden und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das so generell so behaupten kann, aber ich glaube, dass das auch geholfen hat, dass ich einfach heute sehr schnell entscheiden kann, weil gerade wenn du so einen Berg runterschießt und das machst du ja, wenn du damals noch ohne Fahrradhelm gefahren bist, ohne Familie im Nacken und ohne irgendwelche größeren Gedanken, so schnell wie das Fahrrad hergibt. Den schnellsten Wert, den mein Tacho jemals angezeigt hat, der war 68 Stundenkilometer. Wenn ich da heute so dran denke, würde ich das nicht mehr machen, weil wenn du bei 68 fällst und das dann da über den Asphalt rutscht, ja, dann ist wahrscheinlich auch größerer Schaden entstanden. Das muss ja nicht sein. Aber früher war mir das alles egal, da hast du das so gemacht. Und dann fährst du natürlich links, rechts und plötzlich denkst du, hier will ich abbiegen, dann musst du schnell handeln. Dann kannst du auch nicht erst überlegen und anhalten und so weiter, weil das ja alles Schwung und Kraft kostet. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass das einen gewissen Einfluss hatte, weil Leute, die mich kennen, wissen, ich kann extrem schnell entscheiden. Das muss ja irgendwo hergekommen sein. Aber damals war es eben so, ich habe diese Fahrradtouren gemacht und natürlich ist es so, du kannst ja, wenn du bei deinem Haus losfährst, häufig nur nach links oder nach rechts fahren oder in irgendeine bestimmte Richtung, weil das ist ja eine Straße, die den ersten Weg zumindest mal vorgibt. Aber dann kommt die erste Kreuzung, dann kannst du dich entscheiden, links rum, rechts rum und so weiter. Trotzdem wirst du ja, wenn du Richtung Bergisches Land fahren willst oder vielleicht irgendwie erstmal in bestimmte Städte und Gebiete vordringen willst, irgendwie so ein paar Standardrouten haben. Und dann habe ich natürlich auch festgestellt, dass ich immer erstmal so eine gewisse Standardstrecke Strecke fahre und sich das dann oben in den Bergen und so weiter halt irgendwie auch aufsplittet. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, dass es ja vielleicht gar nicht schlecht wäre, dass ich nicht erst am Ende der Tour rausfinde, wie lange ich heute wieder unterwegs gewesen bin, sondern dass es vielleicht spannend sein könnte, im Vorfeld berechnen zu können, wie lange die Tour werden wird, weil ich dann auch meine Kräfte ein bisschen besser abschätzen kann, weil es ist tatsächlich bei diesen Touren auch vorgekommen, dass ich unterwegs einfach so kaputt war, dass ich einfach nur gedacht habe, ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause kommen soll. Irgendwann, weiß ich noch, habe ich mich mal in so einen Rewe-Supermarkt irgendwie reingeschleppt, aber wirklich reingeschleppt. Meine Arme waren am Zittern, meine Beine waren am Zittern, ich war völlig platt. Ich habe da einfach bergeweise Schokoriegel und so Getränke gekauft, weil ich dachte, irgendwie bringt mich das vielleicht wieder auf Kurs. Wir hatten früher kein Telefon und unterwegs, wo du ein Handy rausnimmst, sagst, hier kann mich einer abholen. Du hattest keine Karte und wusstest jetzt auch nicht auf Knopfdruck, was ist der kürzeste Weg wieder nach Hause. Du hattest auch nicht Unmengen Geld, um einfach irgendwie vielleicht ein Taxi zu organisieren, zu sagen, hey, nimm das Fahrrad mit oder lass es stehen, das soll mein Vater später holen. Das heißt also, ich war da echt zwischendurch auch mal in so einer Situation, wo ich wirklich so ein bisschen verzweifelt war. Vor allen Dingen, weil ja dann auch als Kind so ein bisschen die Uhr gegen dich läuft. Du hast ja irgendwann dann doch auch mit deinen Eltern eine Vereinbarung getroffen, zu welchen Zeiten du zu Hause sein musst, wann du Richtung Bett marschieren musst. Als Erwachsener ist das ja alles ein bisschen entspannter. Da könntest du ja einfach sagen, ja gut, dann komme ich halt heute 2-3 Stunden später nach Hause. Dauert hier halt noch ein bisschen. Aber das ist ja als Kind so alles nicht möglich. Und insbesondere, wenn du nicht Absprache treffen kannst, weil du niemandem Bescheid sagen kannst, ist das schwierig. Und da meine Mutter eine sehr ängstliche Person ist und sich sowieso immer Sorgen gemacht hat, insbesondere wenn ich solche Fahrradtouren gemacht habe, war mir natürlich daran gelegen, dass ich da auch jetzt, zeitnah und im zeitlichen Rahmen wieder nach Hause komme. Aber jetzt war es halt so, ich hatte irgendwie überlegt, es wäre doch schön, wenn ich eben nicht unterwegs überrascht würde, wann meine Kraft zu Ende ist oder wie lang die Strecke wird, sondern ich könnte das berechnen. Und dann bin ich hingegangen und habe einfach mehrere Touren gemacht, wo ich Teilstrecken, die ich ja immer mal wieder benutzt habe, einfach mit dem Fahrradtacho gemessen habe, habe die aufgeschrieben und habe dann da am Computer ein Programm zu entwickelt, wo ich dann alle diese Daten und diese ganzen Wegstrecken und so eingegeben habe und dann habe ich den Computer so programmiert, dass ich dann tatsächlich so eine Abfrage hatte. Da hieß es dann so sinngemäß, hey, du möchtest wieder eine Fahrradtour fahren, wo möchtest du hinfahren? Wenn du aus deinem Haus rausfährst, fährst du links oder fährst du rechts? Okay, links, dann drückst du meinetwegen links. Dann sagt er, alles klar, nach 400 Metern musst du dir und die Entscheidung treffen, möchtest du dann da oder da? Fährst du Richtung Dabringhausen, fährst du Richtung Schildgen, fährst du Richtung Köln-Dünnwald oder was weiß ich? Alles klar, dann sind es eben so und so viele Kilometer, bla bla bla. Und dann fährst du später wieder zurück. Und dann kommst du auf das und das Gesamtergebnis. Und dann hatte ich tatsächlich so einen kleinen Routenplaner. Der funktionierte natürlich nur für den ganz, ganz kleinen Umkreis meiner Fahrradtouren, aber der funktionierte. Und wenn du heute mal darüber nachdenkst, wir alle nutzen heute Google Maps oder Apple Karten oder der eine oder andere hat vielleicht noch eine andere Software im Einsatz oder greift einfach auf das Navi im Auto zurück, wenn er mit dem Auto unterwegs ist. Auch so Garmin und wie diese Dinge alle heißen, haben ja irgendwelche Routensysteme drin. Ob das eigene Karten sind, spielt ja jetzt keine Rolle. Aber Tatsache ist doch, ich hatte eine Idee, die heute ja auch für uns allen standardmäßig eingesetzt wird. Da hatte wahrscheinlich zur gleichen Zeit irgendjemand anders auch die gleiche Idee, hat das viel, viel besser gemacht, hat dann auch viel mehr Geld investiert. Du kannst ja heute mit Street View und so bei Google und so ja auch schon 3D-Bilder von verschiedenen Straßenzügen sehen. Da erzähle ich dir ja alles nichts Neues. Aber ich will dir einfach nur sagen, hätte ich damals diese Idee einfach mal mit ein paar Leuten besprochen, hätte man ja vielleicht auch, das war jetzt unrealistisch, aber hätte man ja vielleicht auch jemanden gefunden, der gesagt hätte, super Idee, wir holen ein paar mehr Leute, wir messen ein paar mehr Strecken, wir machen das und das und das und dann kriegen wir einfach mit kürzerer Entwicklungszeit ein marktfähiges Produkt daraus und können das verkaufen. Das ist jetzt in diesem Szenario aus meiner Sicht, weil meine Ausgangsvoraussetzungen waren ja echt mies und das war ja auch gar nicht beabsichtigt, damit Geld zu verdienen. Ich wollte ja nur ein Problem für mich selber lösen. Unrealistisch, aber ich möchte dir einfach nur mal zeigen, wie es durchaus wahrscheinlich ist, dass wir Ideen haben, die irgendwann später dann auch von anderen Leuten richtig gut umgesetzt werden. Aber der Unterschied ist eben die Umsetzung, weil die Idee hatten beide einer Zeit besser gemacht und da darf man sich nie irgendwie täuschen lassen und einfach denken, ja, wenn ich die Idee nur lang genug im Kopf reifen lasse, wird es schon gut. Nein, dann wird jemand anders die Idee haben, umsetzen, dann ist deine Idee irrelevant. Zweites Beispiel. Ich hatte beispielsweise früher die Situation, dass bei uns auf der Straße noch gar nicht so viele Autos parkten, wie das heute der Fall ist. Wird bei dir in der Straße ähnlich gewesen sein und von daher kannst du das sicherlich nachvollziehen. Mit meinem Bruder zusammen oder auch mal mit Freunden haben wir deshalb viel auf der Straße gespielt. Gespielt war im Prinzip einfach Folgendes. Der eine hat sich links hingestellt, der andere rechts. Dazwischen haben wir Fußball gelegt, dann haben wir so lange hin und her getreten, bis irgendwann keiner mehr Bock hatte. Aber während wir da so auf der Straße Fußball gespielt haben, kamen natürlich auch immer wieder Autos vorbei, für die wir dann unterbrechen mussten, die halt irgendwie diese Straße benutzen mussten. Und weil wir ja eigentlich jeden Tag draußen waren, um Fußball zu spielen, kam natürlich auch häufiger der Sachverhalt vor, dass irgendjemand plötzlich anhielt, die Scheibe runterkurbelte und dann fragte, ob wir vielleicht wissen, in welchem Haus Frau Müller, Herr Meier und so weiter wohnt. Und meistens waren das ja Leute irgendwie aus der Nachbarschaft, wo du dann sagtest, ja, weiß ich, Sie müssen da vorne links, da können Sie direkt parken oder Sie müssen da vorne zu dem roten Haus und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich könntest du doch so eine Software programmieren, wo du eigentlich den Leuten sowas konkret beantworten könntest. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen, habe in meiner ganzen Nachbarschaft einfach mal jedes einzelne Klingelschild abgeschrieben, habe mir die Straße und die Hausnummer notiert und habe dann so eine kleine Datenbank erstellt. Und dann habe ich mir auch so einen Spaß gemacht, dann bin ich abends da zu meinen Eltern, habe gesagt, hey, pass mal auf, Papa, weißt du eigentlich, wer in der Duttweiler Straße 29a wohnt? Sagt er, nee, er nicht. Ich sage, warte mal, das ist so und so. Ich sage, weißt du, wer in der Lorzingstraße 15 wohnt? Sagt er, nee, keine Ahnung. Sag ich, pass mal auf, Ding. Und so hatte ich einfach irgendwie das Gefühl, ey, das wäre ja schon cool, wenn man das hätte. Und dann fing ich auch an und dann kam auch schon ISDN damals auf den Markt. Das war das erste Mal, dass telefonische Rufnummern auch übermittelt wurden und so weiter. Und dann habe ich gedacht, wenn du jetzt sogar die Nummer siehst im Display, du würdest zu jeder Nummer einen Datensatz anlegen, dann könntest du ja auch, wenn du den nicht im Telefonbuch gespeichert hast, wissen, wer da dran war und dann selber entscheiden, willst du diese Person überhaupt zurückrufen oder nicht. Das heißt, ich habe so eine kleine Rufnummern-Datenbank erstellt von den ganzen Kontakten meiner Eltern und von den paar Freunden, die dich schon mal so anrufen. Dann habe ich im Endeffekt einfach so eine Rückwärtssuche programmiert und dann habe ich meinem Papa gezeigt. Ich sage, schau mal, Papa, wenn hier im Display steht, der und der hat angerufen, dann kannst du das hier und da eingeben und dann siehst du, wer das ist. Und dann kannst du selber entscheiden, willst du überhaupt mit der Person sprechen oder bist du froh, dass du nicht da warst, als sie angerufen hat. Dann kannst du das ja einfach ignorieren, aber es hört halt auf mit, ey, weißt du, wer das ist und guck mal nach oder dass man sich irgendwie alle Nummern merken muss. Ja, und dann habe ich gedacht, das wäre ja eine schöne Sache. Und dann habe ich das aber erstmal nicht weiter verfolgt. Dann gab es irgendwann so eine Software, die hieß D-Info. D-Info war eine Software, die wurde auf so einer CD-ROM verkauft. Da war tatsächlich eine Rufnummern-Rückwärtssuche für ganz Deutschland drauf. Ich habe hinterher gehört, die haben Folgendes gemacht. Die haben einfach aus jedem einzelnen Landkreis Telefonbücher genommen. Die kriegtest du ja früher gratis. Die konntest du ja dann, wenn ein neues Telefonbuch erschienen ist, einfach an der Post abholen. Oder man hat es ja sogar anfangs, glaube ich, noch in den Briefkasten geschmissen. Und dann haben die im Endeffekt einfach diese ganzen Gratis-Telefonbücher eingesammelt, haben die irgendwo in den asiatischen Raum geschickt und haben dann einfach Leute dafür bezahlt. Mit einer Mark am Tag oder was da damals bezahlt wurde und haben das einfach abtippen lassen, weil am Ende braucht es ja nur eine Datenbank. Das heißt also, da haben ganz, ganz viele Asiaten das alles abgetippt. Wenn dich das im Detail interessiert, dann guck mal selber im Internet nach, Geschichte von D-Info oder so, weil ich will dir jetzt hier keine falschen Fakten schildern. Ich habe das jetzt auch nicht mehr im Detail recherchiert. Ich hatte die Idee, dir hier eine Podcast-Folge zu entwickeln, um dir da auch ein paar Praxisbeispiele zu liefern, habe jetzt aber nicht im Vorfeld geguckt, wie jetzt wirklich die Faktenlage dazu war. Das ist das, was ich in Erinnerung habe, wenn du das jetzt genau wissen willst, guck's bitte selber nach. Aber tatsächlich war es einfach so, ich hatte wieder eine Idee, ja, und jemand anders hatte die gleiche Idee und hat das einfach besser umgesetzt. Und das ist es halt, weshalb ich immer wieder sage, Ergebnisse kommen vom Machen, nicht vom drüber nachdenken. Drittes Beispiel ist, ich hatte folgende Situation. Ich habe ja sehr früh Spaß gehabt, da irgendwie Leuten am Computer zu helfen. Eigentlich wollte ich ja nur mehr Zeit mit dem Computer verbringen. Das heißt, ich hatte ja einen Computer und weil ich da immer viel drin rumgefummelt habe, war der auch permanent kaputt. Und wenn der dann kaputt war, ist mein Papa anfangs mit mir in so einen Computerladen gefahren und dann haben die das auch repariert. Und dann sah ich immer wieder 100 Mark oder so über den Ladentisch gingen. Und dann dachte ich, wow, 100 Mark, ich habe zwar keine genaue Ahnung, aber das scheint extrem viel Geld zu sein. Und irgendwie, mein Vater bezahlt das zwar, aber irgendwie ist das ja vielleicht doch blöd, dass ich dem dauernd diese Kosten verursache. Vielleicht müsste ich mal rausfinden, wie man selber diese Probleme löst. Und dann habe ich mich halt mit ein paar Leuten ausgetauscht, die auch alle Computer hatten, habe dann irgendwie so ein bisschen Wissen darüber aufgebaut, wie man Computerprobleme löst, habe das dann bei mir auch echt gut in den Griff gekriegt, habe immer wieder neue Sachen getestet, dann ist wieder was kaputt gegangen, dann wusste ich aber auch, wie man es grob repariert oder zumindest durch Formatieren und so weiter komplett bei Null startet. Ja, und dann habe ich darüber eine ganze Menge Know-how aufgebaut und als ich dieses Know-how dann hatte, habe ich dieses Know-how dann natürlich auch so erstmal den Bekannten meines Vaters angeboten und habe dann gesagt, habt ihr eigentlich auch einen Computer und ist der auch manchmal kaputt und soll ich euch dabei mal vielleicht helfen? Und so habe ich dann im Endeffekt die ersten Geschäfte gemacht und festgestellt, es gibt verschiedene Computer und die Leute haben alle Probleme damit. Das scheint ein großer Markt zu sein. Die sind auch extrem dankbar für so Sachen. Ich erinnere mich, dass ich das allererste Mal bei einem Kunden, also eigentlich einem Bekannten von meinen Eltern, am Computer saß. Und ich habe da 5 Stunden irgendwas installiert und ein paar Sachen eingestellt. Und danach habe ich 125 Mark bekommen. 125 Mark für eine Sache, die ich wahrscheinlich umsonst gemacht hätte, weil ich das so faszinierend fand mit diesen Maschinen. Ich finde tatsächlich, was Computer heute machen, immer noch faszinierend. Bin aber auch froh, dass ich da kein Geld mehr mitverdienen muss, sondern heute was anderes machen kann und die Dinger nur noch nutzen darf. Aber das war damals schon irgendwie alles für mich atemberaubend. Und dann kriegt ihr auch noch so viel Geld dafür, während andere Freunde von mir für 6 Mark oder so die Stunde in irgendwelchen Getränkeläden irgendwelche Kisten schleppten, irgendwelches Leergut zählten und so weiter. Da habe ich frühzeitig erkannt, harte Arbeit ist nicht der Weg. Du musst mehr über Sachen nachdenken und das dann aber auch in Ergebnisse verwandeln, wenn du Geld verdienen willst. Und das bringt uns ja wieder zurück zu dem Thema dieser Podcast-Folge. So, jetzt hatte ich also diese Idee da mit den Computern und habe dann darüber auch ein paar Geschäfte gemacht und so weiter. Und dann hatte ich noch eine zweite Idee. Und zwar, weil das war ja damals noch keine Firma, das war ja mehr so ein, Nachbarsjunge hilft anderen Leuten ein Geschäft. Ich war, keine Ahnung, 15, 16 Jahre alt, da hatte ich kein Gewerbe, nix. Das war einfach so eine Art Taschengeldaufbesserung, so wie andere Leute heute vielleicht einen Rasen mähen oder so. Aber was mich auch fasziniert hat, war so das Thema Videotechnik. Ich hatte irgendwie eine Videokamera, die war zwar aus heutiger Sicht Grütze, bleischwer, riesengroß und machte natürlich auch Bilder, die jetzt von der Auflösung her, weiß ich nicht, heute wahrscheinlich von dem kleinsten Telefon, was am Markt verfügbar ist, getoppt würde. Aber man konnte damit was filmen. Und ich hatte das immer genutzt, wenn dann Weihnachten war oder wenn dann Geburtstage waren und habe dann immer einfach alles gefilmt. Und tatsächlich ist es so, dass mein Bruder insbesondere mich dafür immer ausgelacht hat und hat immer so Sätze gesagt wie, oh, jetzt steht die scheiß Kamera da schon wieder, Philipp, mach das Zeug aus. Und so, jetzt ist aber Oma tot, Opa ist tot, mein Papa ist tot. Meine Tanten sind tot und ein paar andere Leute sind halt auch tot und ich habe halt von allen Leuten Videomaterial. Das ist für mich jetzt tatsächlich sehr schön, weil ich jetzt tatsächlich diese Leute alle nochmal so sehen kann, wie wir diese Feste durchlebt haben und so weiter. Inzwischen hat mein Bruder auch alle diese Kopien, weil er das jetzt auch spannend findet, insbesondere die ganzen Sachen mit meinem Papa drauf. Aber das ist halt irgendwann so, ne? Das kann man nicht im Vorfeld so vorausschauend antizipieren. Deshalb manchmal muss man sich auch einfach durchsetzen und mal nicht darauf achten, ob alle anderen das in dem Moment wirklich gut finden, was man macht. Aber darum geht es ja nicht, sondern das, was mich fasziniert hat, war dieser Videoschnitt und wie diese Videomöglichkeiten bestanden. Und dann war es so, ich hatte irgendwann mitbekommen, dass die bei unserem Nachbarn ins Haus eingebrochen hatten. Und dann ging es los, dass die dann wissen wollten, wie groß der Schaden ist. Und das konnten die daran ermitteln, dass sie überlegt haben, okay, dieses Bild ist weg. Und dann ging natürlich die Frage los, was war das für ein Bild? Wie groß war das? Wer hat das wirklich gemalt? War das ein Original oder eine Kopie? Und natürlich hatte der Nachbar irgendwie eine klare Idee. Aber die Versicherung sagte, ja, wir bräuchten da schon irgendwie ein paar Nachweise. Und das ist ja gerade bei so Kunstgegenständen und so, die teilweise ja auch in der Familie vererbt werden oder die du mal am Trödelmarkt kaufst oder so weiter, gar nicht so leicht möglich. Und es kann ja durchaus sein, dass du günstig am Trödelmarkt was kaufst, was eigentlich einen sehr hohen Marktwert hat und so weiter. Aber naja gut, jetzt war das eben so, dass ich das so ein bisschen mir anhörte und dachte, es wäre doch eigentlich cool, wenn man einfach die ganzen Häuser filmen würde, bevor jemand einbricht. Und dann habe ich einfach überlegt, ich mache so eine kleine Offerte, ich schreibe einfach mal so Flyer und renne mal so rum und werde mal ein paar Leuten anbieten, dass ich einfach mal ihr Haus von innen inklusive aller Wertsachen filme und denen das dann nachher als Videomaterial zur Verfügung stelle. Was können sie ja dann weglegen, aber in dem Moment, wo dann irgendwann mal eingebrochen wird oder Feuer kommt oder irgendwas anderes passiert, können die Leute immer beweisen, wie es vorher ausgesehen hat und haben darüber halt im Endeffekt einfach die Möglichkeit, natürlich auch schneller ihre Ansprüche geltend zu machen und dann auch das, was verloren gegangen ist, ersetzt zu bekommen. Ja, und so habe ich dann im Endeffekt einfach angefangen und habe tatsächlich auch ein paar ältere Leute gefunden, die das eine super Idee fanden. Da habe ich dann so eine Vermögensdokumentation gemacht und bin dann da durch das Haus gelaufen. Die haben mir dann alle ihre Uhren, ihre ganzen Ringe, ihre ganzen Ketten, auch die Bargeldbestände. Manche hatten auch so kleine Goldmünzen und so weiter gezeigt. Dann habe ich natürlich die ganzen Bilder da in den Häusern gesehen. Dann haben die mir natürlich auch, manche hatten teures Porzellan, diese Sachen gezeigt. Und dann haben wir natürlich auch durch jeden Raum einfach mal gefilmt, um einfach auch mal zu dokumentieren, wie waren die so eingerichtet und so weiter und wie haben die Leute gelebt, wie war das Haus, wenn es in Idealzustand war, ja, im Betrieb, um damit einfach so eine Langzeitdokumentation zu schaffen. Und das habe ich dann gemacht. Erst habe ich das für einen Kunden gemacht, dann habe ich das für meine Eltern gemacht, dann habe ich das nochmal für einen Kunden gemacht und dann rief mich aber der erste Kunde, für den ich das gemacht habe, an und sagt, seit wir das gemacht hätten, könnt ihr nicht mehr ruhig schlafen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er ja nicht mehr ruhig schlafen könnte. Da sagt er, naja, Herr Semmeroth, wissen Sie, eigentlich kenne ich Sie ja gar nicht. Ich fand Ihren Flyer da gut. Ich fand das auch irgendwie spannend, was Sie da gemacht haben. Ich bin auch dankbar für das Video. Aber irgendwie finde ich es jetzt doch immer noch beunruhigend, dass ich jemanden, den ich eigentlich gar nicht kenne, meine ganzen Wertsachen gezeigt habe. Und nicht nur, was ich alles habe, sondern wo ich das auch alles lagere und wie umfangreich das alles ist. Und irgendwie finde ich das Ganze so ein bisschen beängstigend. Und da habe ich gesagt, ja gut, okay, ich kann aber ja jetzt da nichts dran ändern. Ich kann Ihnen nur versprechen, ich komme garantiert nicht vorbei. Ich klaue da auch nichts. Ich stelle dieses Videomaterial auch niemand anders zur Verfügung. Aber ja, vielen Dank für die Rückmeldung oder was. Und dann habe ich das Geschäftsmodell tatsächlich nicht weiter verfolgt, weil ich gedacht habe, ach nee, komm, das ist natürlich natürlich tatsächlich vielleicht berechtigtes Interesse. Und die Resonanz auf mein Angebot, so im Nachbarschaftskreis und so weiter, war ja jetzt auch auf Anhieb nicht ganz so hoch. Aber so habe ich einfach wieder immer neue Sachen getestet. Und ich will jetzt nur sagen, irgendwann habe ich dann ja auch rausgefunden, wie kann man jetzt vielleicht mit Computern richtig gut Geld verdienen. Und dann habe ich darüber halt eine Firma aufgebaut. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich ganz gut verkaufen kann. Dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, hör mal, kannst du mir das nicht mal zeigen, weil ich glaube, dass du das besser kannst als ich. Und daraus sind dann Seminare entstanden. Und dann kamen Leute und sagten, Semmelroth, wenn man dich so auf Seminaren sieht und das jetzt auch in unserer Branche, dann stellt man ja fest, dass du doch auch brauchbar erzählen kannst und dass man sich das eigentlich auch ganz gut anhören kann. Jetzt sind wir ja alle irgendwie in so einer Technikbranche, wo auch viele so Nerds drin sind, die einfach nicht so kommunikativ sind. Kannst du nicht auch mal auf so unseren Konferenzen mal was sagen oder auch mal auf einer Messe was sagen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen was sagen, dass die Vorträge nicht alle immer so ätzend langweilig sind? Und dann habe ich damit angefangen, dann hat das gut geklappt. Ja, und dann irgendwann hatte ich irgendwie auch richtig bezahlte Aufträge und habe immer mehr Vorträge gemacht. Und irgendwann habe ich mal für so einen Vortrag 13.000 Euro bekommen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wäre es nicht besser, mehr Vorträge zu machen? Weil wenn ich in weniger als einer Stunde 13.000 Euro verdiene, wenn ich einfach nur einen Vortrag mache, der auch noch wahnsinnig viel Spaß macht und der auf der anderen Seite dann auch noch zu richtig gutem Erfolg, also Applaus und damit guter Stimmung und so weiter führt. Und ich auf der anderen Seite vielleicht eine, ich sag mal, eine Computerfirma habe, wo ich 100 oder 104 Euro die Stunde für irgendwas abrechne, warum soll ich da mir so viel Gedanken machen, wie ich einfach so viele Stunden verkauft kriege, wenn ich einfach nur 2 oder 3 Vorträge im Monat verkaufen könnte und damit bereits unterm Strich ein Vermögen verdienen könnte. Und ich könnte ja auch mehr Vorträge machen und andere Sachen machen. Und so habe ich halt dann natürlich ein paar Sachen vorangetrieben. Dann kam irgendjemand und sagte, hey, pass auf Philipp, das mit den Vorträgen läuft ja schon ganz gut, aber dich kennen noch nicht genug Leute. Du musst vielleicht mal auch ein bisschen schauen, dass du noch ein bisschen bekannter wirst. Und du musst vor allen Dingen auch ein bisschen gucken, dass du in den Kreisen bekannt wirst, wo du noch gar keine Berührungspunkte hattest. Weil ja, in einem bestimmten Marktsegment, jetzt IT-Branche und so weiter, da kenne ich natürlich die einen oder anderen jetzt schon, weil sie dich auch auf irgendwie Konferenzen schon mal gesehen haben. Aber in so anderen Branchen, wo du ja auch relevante Inputs liefern kannst, könntest. Da bist du ja jetzt noch nicht so bekannt. Deshalb mein Tipp wäre, dass du mal Bücher schreibst und die dann auch mal verfügbar machst, um damit noch mehr Leute zu erreichen. Und dann hieß es immer auch, Autorität kommt von Autor. Wenn du mal Bücher schreibst und die dann auch intern nicht Grütze sind, sodass wenn einer nach dem Lesen das Ding nicht wegschmeißt, sondern denkt, hey, das hat mich echt weitergebracht. Ich glaube, der Typ kann doch was, sich noch mehr für dich interessiert. Dann würde dich das nochmal weiter nach vorne bringen. Naja, und dann habe ich halt mich mit dem Thema Buchschreiben beschäftigt und das ja auch ganz erfolgreich hingekriegt. Mein allererstes Buch, was ich zum Geburtstag meiner Oma extra veröffentlichen ließ, am 28. Januar 2021, ist heute immer noch unter den Top-Büchern im Businessbereich beim Gabal Verlag. Tatsächlich im letzten Jahr, das Ranking wird immer im Jahresende veröffentlicht, im Dezember war es an Top 3, also Platz 3 aller Businessbücher im Gabal Verlag. Und wenn du dir mal anschaust, welche sehr gut positionierten Experten im Bereich Unternehmensberatung und so weiter und Unternehmensstrategie in Deutschland im Gabal Verlag veröffentlicht haben und dir dann überlegst, ah, Semmelroth Buch ist an Position 3. Das macht mich schon stolz und das zeigt dir einfach nur, dass da auch durch die Umsetzung die gewünschten Ergebnisse erzielt wurden. Vielleicht hast du mein Buch auch schon gelesen. Falls nicht, geh mal hier in die Shownotes. Da gibt es einen Link auf meine Webseite. Da kannst du das Buch inklusive Hörbuch dir zum Vorzugspreis sichern. Bei Amazon kriegst du nur das Buch, kostet das Gleiche, hast aber kein Hörbuch. Von daher, es ist ja schon so, dass man einfach auch immer wieder auch Ergebnisse erzielt. Die Frage ist halt einfach nur, ist es kontinuierlich bei dir der Fall und ist es vor allen Dingen in der Art und Weise der Fall, wie du es dir vorstellst. Ne? Wenn dein Erfolg ausbleibt, musst du vielleicht mal drüber nachdenken, einen anderen Erfolgsarchitekten zu nutzen, der die Strategien für dich entwickelt. Aber worauf ich in dieser Folge eigentlich abzielen wollte, ist, ich wollte dir dann verschiedene Stories einfach mal nur erzählen. Und du wirst ja in deinem Kopf jetzt vielleicht ganz andere Stories auch nochmal wiedergefunden haben und vielleicht dich jetzt auch nochmal zurücklehnen und schmunzeln und denken, ja, als ich jung war, habe ich das alles gemacht. Tatsächlich ist es einfach so, die meisten Menschen feiern sich dafür, dass sie tolle Ideen haben und halten dann einfach an diesem Stadium fest, feiern, kriegen aber keine Ergebnisse. Und dann hast du manchmal Menschen, die haben deutlich weniger Ideen, die sind vielleicht auch ein bisschen zu dumm, um sich einfach Schwierigkeiten auszudenken, warum bestimmte Sachen nicht klappen würden. Die ziehen das dann einfach brutal durch, die geben maximal Gas im Umsatzbereich, also in der Umsetzung, und dann haben sie plötzlich Ergebnisse und haben dich einfach in den Schatten gestellt. Du musst dir einfach mal folgende Formel überlegen: Erfolg kommt vom Umsetzen, und für Erfolg brauchst du einfach nur Folgendes. Du musst Idee mal Umsetzung multiplizieren. Eine 100% Idee, also eine perfekte Idee mit null Einsatz umgesetzt, ist immer noch null. Eine mittelmäßige Idee mit 100% umgesetzt bringt dich aber deutlich weiter nach vorne in dieser Gleichung. Und das ist es eben. Warte nicht auf die perfekte Idee, sondern warte einfach auf das, was sich für dich gut anfühlt und dann gib einfach mal Vollgas. Ein paar Monate, dann siehst du doch einfach, ob es funktioniert. Sprich sehr früh mit Menschen, vor allen Dingen mit Leuten, die nicht direkt in deinem Inner Circle sind, weil so Freunde und Bekannte, die sind immer große Unterstützer und sagen, ja, sollst du machen, auf jeden Fall, bei dir wird das auf jeden Fall klappen. Aber wenn du denen dann vielleicht auch mal ein konkretes Angebot vorlegst und sagst, okay, pass auf, wenn du davon so überzeugt bist, wärst du dann auch bereit, mal hier ein Tausender oder zwei oder vielleicht auch 10.000 Euro zu investieren, dann wirst du schon merken, dass der eine oder andere doch nicht mehr ganz so sicher ist, ob das wirklich funktioniert, was du da tust. Und deshalb halte ich dieses Feedback aus dem Inner Circle da meistens für nicht valide. Und es macht einfach Sinn, dass du mit anderen Menschen sprichst, die in einem anderen Umfeld aktiv sind und die vielleicht auch schon einen Track Record vorweisen können, wo du weißt, wenn die einfach eine Sache einschätzen, ist da durchaus Grund zur Annahme, dass das funktionieren könnte. Ja, manchmal sage ich immer so schön, nimm keine Ratschläge von Menschen an, mit denen es in deinem Land illegal wäre, eine Ehe einzugehen. Deshalb sind hier Mama, Papa, Oma, Opa, Schwester und so alle raus. Überleg dir einfach, wer könnte dich wirklich gut beraten, wer hat weniger Angst, dass es einen Konflikt, also fehlende Sympathie und so weiter zwischen euch gibt, als dir einfach mal ehrlich die Meinung zu sagen, um dich vielleicht vor Schaden zu schützen. Die anderen würden immer dafür sorgen, dass du dich gut fühlst. Das bringt dich aber nach hinten raus vielleicht in die Misere. Und deshalb, du musst einfach schon hin und wieder mal dich mit Leuten austauschen, aber du darfst dich ja auch nicht immer nur in diesem Austauschprozess befinden. Du musst auch manchmal einfach sozusagen die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Dabei unterstützen wir Leute, die das machen wollen. Losgelöst davon freue ich mich aber auch, dass du jetzt einfach bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich hoffe, dass du auch hier wieder den einen oder anderen Impuls mitgenommen hast, wo du denkst, das müsste ich in Zukunft mal ein bisschen anders angehen. Da werde ich doch nochmal an der einen oder anderen Stelle meine Strategie prüfen. Wenn du irgendwelches Feedback für mich hast, schreib es gerne in die Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne 5 Sterne. Freut mich immer sehr, wenn ich sehe, dass die Leute da auch Mehrwerte draus ableiten. Wenn du denkst, da habe ich so jemanden in meinem Umkreis, der zögert die ganze Zeit, der kommt überhaupt nicht in die Umsetzung, dem schicke ich jetzt einfach mal diese Folge so als kleinen Arschtritt, dass der sich mal sozusagen ertappt fühlt und sich dann doch mal auf den Weg macht, mal ein paar Ergebnisse erzielen. Freue ich mich natürlich auch, wenn du das so ein bisschen verbreitest, was wir hier machen. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und dir heute noch einen ertragreichen Tag und dann vielleicht auch eine ertragreiche Woche. Bis zur nächsten Folge.